Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Online-Plattform. Ist ein Leben ohne noch möglich? Das fragen wir uns heute in dieser Sendung und der Spoiler kommt hier schon. Wir kennen die Antwort bereits. Nein, ist es nicht. Ohne Plattform geht nichts. Kommunikation oder Streaming oder Handel. Plattformen sind überall und die zählen heute zur kritischen Infrastruktur, also zu der Struktur, ohne die unser Leben, wie es ist, gar nicht mehr funktionieren würde, sagt der Soziologe Philipp Stab von der Humboldt-Uni.
Ohne Plattform läuft im Internet eigentlich praktisch nichts. Ohne Geld verdienen nur noch sehr, sehr wenig. Ne? Wirtschaftliche Transaktionen, Kommunikation über Messenger, aber auch die sozialen Medien, all das sind Plattformen. Und gerade die besonders großen Plattformen, wir sprechen da auch, um den Unterschied klarzumachen, von Meta-Plattformen, also sowas wie Google, Apple, Facebook oder Amazon, haben eigentlich längst die Funktion von kritischen Infrastrukturen angenommen in unserer digitalen Gesellschaft. Das heißt, dass ohne sie sowas wie ein normaler Alltag oder das, was wir als normalen Alltag begreifen würden, eigentlich gar nicht mehr möglich ist.
Wir wollen von Ihnen wissen, wozu nutzen Sie Online-Plattformen? Also überschlagen Sie mal kurz, wo und wie Sie Ihre Weihnachtsgeschenke besorgen. Ist das eher im blauen Schein des Monitors oder vor Ort bei der Einzelhändlerin Ihres Vertrauens? Und wie verändert das, was wir da Plattformökonomie nennen, unser Leben oder Ihr Leben? Könnten Sie sich eins ohne all das überhaupt noch vorstellen? Das wollen wir mit Ihnen besprechen. Bitte erzählen Sie uns von Ihrem Leben als User. Und vielleicht sind Sie ja auch ziemlich abstinent und hören das Wort Amazon, gerade jetzt, wo ich es ausgesprochen habe, zum ersten Mal. Dann würde uns das auch sehr interessieren. 0331 70 99 111, das ist die Nummer zum Glück. Aber vielleicht finden Sie auch das Thema Kern doof und wissen eins, das Sie viel wichtiger finden, dann machen Sie daraus bitte auch kein Geheimnis, sondern schreiben uns und zwar an dieweber@radio1.de. Wir machen dann eine Sendung draus und da wir ja heute von der Macht der Plattformen sprechen, kommt hier ein Song, den ich A super finde und der B ohne diese Plattform vielleicht gar nicht an unseren Gehörgang gedrungen wäre. TikTok und Co. haben ihn groß gemacht. Curtis Waters featuring Harm Franklin, Stunning. Interessant für mich, Stunning von Curtis Waters, mal so bei Temperaturen um den Gefrierpunkt draußen zu hören. Ich glaube, sonst war es immer sommerlich warm, wenn der bei mir lief. Online-Plattformen regeln und regulieren, wie wir uns austauschen, wie wir uns amüsieren. Und das plakativste Beispiel ist vielleicht auch, wie wir konsumieren und einkaufen. Die Corona-Pandemie hat noch viel mehr Marktanteile in Richtung Online geschaufelt. Alles ist da zu haben und kommt dann wie von Zauberhand vor meiner Haustür, ohne dass ich auch nur die Puschen ausziehen müsste oder den Aerosolen anderer Leute begegnen. Es ist so convenient. Doof halt für die Händlerinnen und für die Gastronomen, bei denen genau diese Marktanteile abgezogen werden. Aber unser Hörer Felix, der ist Stadtökonom und leitet das Projekt Smart City Bad Belzig, der hat sich bei uns gemeldet und meint, ey, muss doch gar nicht schlimm sein. Vielleicht steckt da ja auch eine gute Entwicklung drin für lebenswerte Innenstädte. Morgen, Felix.
Guten Morgen, ich freue mich.
Ja, ich mich auch. Du meinst, wenn die Ladengeschäfte leer stehen, weil die Läden gestorben sind, dann kann da anderes blühen. Was denn? Was schwebt denn dir da vor?
Ganz genau. Also es ist natürlich erstmal eine Katastrophe, wenn die Ladengeschäfte leer stehen. Das ist keineswegs eine wünschenswerte Entwicklung. Aber ich finde es durchaus interessant, sich mal damit auseinanderzusetzen, wenn dieser Trend sich dann verfestigt. Und im Moment sieht ja alles danach aus. Also es ist nicht davon auszugehen, dass sozusagen ein Revival der Ladengeschäfte nochmal ansteht. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, was machen wir denn eigentlich mit dem ganzen Leerstand? Und ja, wie das so oft ist, wo etwas geht, entsteht auch Platz für Neues. Und gerade in innerstädtischen Ladengeschäften gibt es ganz, ganz tolle Potenziale. Die reichen von kleinteiligen Produktionsstätten wie Manufakturen, über soziale Einrichtungen, Bildungseinrichtungen, Ärzte, Kunst und Kultur. Und das sind oft Nutzungen, die im Moment gar nicht mehr die Möglichkeit haben, sich überhaupt in der Innenstadt niederzulassen, weil einfach die Mieten zu teuer sind. Und wenn da aber wieder Platz entsteht, dann können die wieder zurück.
Das höre ich auch häufiger tatsächlich, dass die Ladenmiete extrem hoch ist in den begehrten Lagen. Also eigentlich müsstest du da Koks verkaufen mit normalen Produkten, kannst du das gar nicht bedienen. Aber ich denke ja natürlich so für mich als Verbraucherin, die ich ein Brot kaufen will oder eine Jeanshose, wenn ich da jetzt nur noch Kultur bekomme, beispielsweise Galerien oder Begegnungsstätten, wo eben vorher die Bäckerei oder die Boutique war, ist auch blöd.
Das ist auch blöd, natürlich. Ich gehe auch nicht davon aus, dass die Ladengeschäfte wirklich völlig verschwinden werden. Aber es ist ja jetzt schon zu beobachten, dass vor allen Dingen in Klein- und Mittelstädten es auf jeden Fall immer weniger wird. Und dann ist eine Alternative, den Leerstand zu akzeptieren. Oder meist gibt es ja noch so den Zwischenschritt, dass dann 1-Euro-Läden reingehen oder ein Sonnenstudio oder sowas. Aber wenn die dann irgendwann auch nicht mehr da sind, dann stehen die Läden eben leer. Und ja, dann denke ich, ist es durchaus eine Alternative, sich nach anderen Nutzungen umzusehen und die Stadt dadurch wieder attraktiv zu machen und ein bisschen weniger über die Handelsfunktion zu gehen.
Du hast an einem Buch mitgearbeitet, das hat den Titel Die Stadt nach Corona. Das ist wirklich was, was mich sehr interessiert. Wie sieht die aus, die Stadt nach Corona?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und das ist natürlich auch noch nicht abschließend geklärt.
Aber du hast eine Antwortidee.
Das Buch, genau, Corona läuft hier leider auch immer noch. Also wir waren eigentlich davon ausgegangen, dass das schon längst vorbei ist, wenn das Buch rauskommt. Dem ist leider nicht so. Ja, also die Stadt nach Corona wird sich schon verändern. Wir haben ja alle gemerkt, dass den Menschen doch ein sehr, sehr starkes Bedürfnis nach Begegnungen innewohnt. Das haben wir jetzt alle gemerkt, wo wir so viel Zeit zu Hause sitzen. Und wir haben alle gemerkt, wie wichtig eigentlich diese Begegnungsräume sind. Das können Parks sein, das können Fußgängerzonen sein, das kann aber auch einfach eine Bank sein, die irgendwo steht. Und dieser öffentliche Raum ist durch Corona nochmal ganz neu in den Fokus getreten. Und ich gehe davon aus, dass in Zukunft sich die Städte da auch wieder stärker hinorientieren werden.
Jetzt schaust du ja bei dem, was du uns da geschildert hast, auf die gebaute Stadt, ne? Also auf das, was schon da ist an Räumen und Häusern, genau, und so weiter. Genau. Aber wenn du all das, was wir jetzt eben noch analog tun, nach online verlagerst, also diese Läden und Geschäfte sterben, dann hat das ja Folgen. Also Markt- und Machtkonzentration bei den Plattformen, weiter zunehmender Lieferverkehr in den Innenstädten. Müsstest du das nicht auch einpreisen in diese Überlegung?
Ja, da gibt es ja durchaus Überlegungen, auch jetzt im Sinne einer Paketsteuer, die, glaube ich, aktuell diskutiert wird, dass man die Paketdienste und Onlinehändler an den Kosten, die ja durch den Onlinehandel auch entstehen, für die Allgemeinheit beteiligt. Für die Städte ist natürlich ein großes Problem, wenn die Gewerbesteuer wegfällt. Das heißt, wenn die Händler zumachen, dann gibt es natürlich auch weniger Gewerbesteuer. Das sind alles Kosten, die im Moment von der Allgemeinheit getragen werden. Plus natürlich ja so Ärgerlichkeiten wie die Paketdienste, die die Straßen verstellen und so weiter. Also da findet durchaus eine Verlagerung statt. Das sind oft unsichtbare Kosten, aber die sind durchaus da.
Online-Plattform, ist ein Leben ohne noch möglich? Felix Hartenstein ist Radio 1-Hörer und Stadtökonom, und also Stadtökonom im Zweitberuf, hauptberuflich natürlich Radio 1-Hörer. Und er hat sich mit seiner Meinung zu unserem heutigen Thema gemeldet. Vielen Dank, Felix.
Sehr gerne.
Mach's gut. Und vielleicht haben Sie, oder ganz bestimmt haben Sie auch eine Meinung dazu und auf jeden Fall Erfahrungen zum Thema. Und ich würde mich freuen, wenn Sie die mit uns teilen. Wir diskutieren, ob und inwiefern ein Leben ohne Online-Plattformen möglich ist oder was geschehen müsste, um mit Online-Plattformen ein für alle gutes Leben zu leben. Wir fragen Sie das. 0331 70 99 111 wäre die Nummer, wenn Sie mit uns plaudern mögen. Wir haben aber auch eine Umfrage geschaltet auf radio1.de. So voll auf die 12, da fragen wir Sie, ein Leben ohne Online-Plattformen. Träumchen oder Albtraum? Und Sie haben die Wahl, ob das eben ein Traum ist, ein Albtraum oder Ihnen vielleicht nur zeitweise vorteilhaft erscheint. Also wenn Sie das Handy einfach mal 24 Stunden nicht anmachen möchten zum Beispiel. Die Umfrage finden Sie auf radio1.de. Wir diskutieren über das Leben mit oder ohne Online-Plattformen. 0331 70 99 111. Ich gehe davon aus, dass Sie alle viel Erfahrung damit haben, beispielsweise als Einzelhändler vielleicht, vielleicht als Kunde. Mal sehen, als was Janine angerufen hat. Morgen, Janine.
Guten Morgen.
Bist du Händlerin, bist du Kundin oder boykottierst du all das?
Na, ich würde sagen, ich bin beides. Man ist ja zwangsläufig Kunde, immer und überall, weil man kauft ja ein. Also, ja. Aber wir haben ein Geschäft, ich beziehe mich auf den Herrn, der dieses Buch geschrieben hat.
Felix.
Felix, genau. Und ich glaube, dass es nicht so funktioniert, wie er sich das denkt. Also wir haben eine Rösterei im Prenzlauer Berg seit 12 Jahren.
Rösterei, da rieche ich schon gleich den Kaffee dazu, oder? Also es geht um eine Kaffeerösterei?
Genau, es geht um eine Kaffeerösterei und eine Konditorei. Wir machen alles selber.
Mhm.
Aber das ist ja, genau, es soll jetzt keine Werbegeschichte werden, sondern es geht eigentlich ja, ich möchte mich ja beziehen auf den Felix.
Der sagte und, ja, wenn diese Geschäfte mal nicht mehr da sein sollten, dann entsteht in diesen Ladengeschäften Begegnungsstätten, kulturelle Angebote, soziale Angebote.
Genau, und eigentlich komme ich aus der Kunst, also ich habe an der Schauspielschule, an der Ernst Busch Puppenspielkunst und Schauspiel studiert,
mhm,
und bin davon abgegangen, weil es einfach unglaublich schwer ist. Also egal wie gut man ist, es ist einfach schwer. Ich hatte 4 Nebenjobs, um meinen Beruf zu finanzieren, und bin dann bei dem geblieben, was ich eigentlich seit ich 16 bin mache. Genau, also Gastronomie halt, ne? Und hab mich halt selbstständig gemacht.
Und wie läuft's für dich oder wie ist es für dich in den vergangenen 1,5 Jahren oder fast schon 2 Jahren gelaufen? Das ist ja ein Geschäft, das lebt ja davon. Klar, schön, wenn der Kaffee lecker ist und der Kuchen gut schmeckt, aber im Idealfall sieht's ja bei dir schön aus. Ich treffe Leute, verabrede mich dort.
Genau, so ist es tatsächlich. Aber wir sind im Helmholtz-Kiez und also nicht in irgendeiner Touri-Gegend, so rund 100%, ne? Also nicht im Wasserturm, sondern auf der anderen Seite von der Danziger. Und wir haben uns über die Jahre, also in den 12 Jahren, wirklich ganz viel Stammpublikum erarbeitet. Und somit haben uns wirklich, also die Leute, die sind also die sind die ganze Zeit wiedergekommen. Wir waren halt, also die haben uns wirklich so über die Zeit geholfen. Und es war so, dass halt wir das einzige Geschäft teilweise waren, was da in der Straße offen hatte, ne?
Mhm.
Und die Leute, also man hat richtig gemerkt, die haben sich so einen ganzen Tag oder 2 oder 3 Tage so tierisch gefreut drauf, bei uns einen Kaffee abzuholen, weil man so der einzige soziale Kontakt war.
Also du würdest sagen, eure Stammkundschaft hat euch getragen, auch durch diese bittere Zeit, oder reichten dann die Umsätze doch nicht?
Doch, es hat gereicht, weil halt viele im Homeoffice waren und wir dadurch diese ganze Geschichte offen halten konnten, ne? Also wir haben keinen einzigen Tag geschlossen gehabt, und das war so die Sache, die uns wirklich halt über die Zeit getragen hat, also die Stammkundschaft.
Und nun reden wir ja drüber, wie die Zukunft mit Online-Plattformen aussehen könnte. Würdest du dann sagen, für dein Geschäft, du bist da krisenfest aufgestellt, weil natürlich irgendwie der gelieferte Kaffee oder Kuchen mit eurem nicht mitstinken kann?
Ja, so ist es tatsächlich, weil wir halt wirklich alles selber machen. Also wir haben keine Convenience-Produkte oder so, ne? Und ich meine halt, wir sind eine Spezialitätenrösterei, das heißt also, wir kaufen auch erst ab einer gewissen Qualität ein, und daher kann wirklich so ein Supermarktkaffee da nicht gegen anstinken. Also bei uns ist tatsächlich das Online-Geschäft zu dieser Zeit nach oben gegangen.
Mhm.
Und jetzt stagniert es so ein bisschen, aber ich glaube, das ist so die Sache, dass halt die Leute so müde sind, also von dieser ganzen Geschichte. Also man merkt so, also es kauft eigentlich, also gar niemand mehr richtig. Ne? Aber das,
guckst du also positiv und optimistisch in die Zukunft, also auch auf eventuell erneut drohende Lockdowns, wenn das der richtige Plural ist?
nee, interessanterweise, und das stelle ich fest bei sämtlichen Kollegen aus auch anderen Branchen, ist es tatsächlich gerade so, dass es 50% eingebrochen ist. Das ist viel. Also letztes Jahr, der Lockdown ist hat komplett anders funktioniert als diese jetzt. Aber ich möchte noch mal gerne zu der Geschichte von Felix zurück.
Mhm.
Also mit der Kultursache, ne? Also ich meine, ich glaube, dass halt, also weil ich gesehen habe, dass in diesen 12 Jahren bei uns in der Straße so viele kleine Manufakturen zugemacht haben, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten konnten, ist diese Straße, da sind jetzt lauter Coworking Spaces, Büros drin und so weiter. Und ich finde, dass das eine, also es ist wirklich, die Straße ist nicht mehr so schön wie vor 12 Jahren, wo man wirklich so von einer, also Straßenseite zu anderen schlendern konnte. Und dann war eine also eine kleine Schneiderin, eine Taschenmanufaktur, eine Ledermanufaktur, eine Goldschmiedin, die sind da alle nicht mehr, weil die sich das alles nicht mehr leisten konnten. Und was halt auf jeden Fall der Fall ist, dass eine Miete ganz bestimmt nicht runtergeht. Also von daher werden sich das irgendwelche Künstler aus der Ecke, wo ich komme, ganz bestimmt nicht leisten können, dort sich eine Manufaktur oder eine Künstlerwerkstatt reinzumachen, weil die Mieten nach oben gehen, trotz Corona und nicht nach unten.
Janine, besten Dank für deinen Anruf und ich glaube, ich bin jetzt auch orientiert, wo du die anderen Läden genannt hast. Ich glaube, wir sind in der Raumerstraße, stimmt's?
Wir sind in der Raumerstraße, genau.
Okay, ich danke dir für deinen Anruf.
Gut erkannt.
Mach's gut.
Sehr gern.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Stadt ist Handel und Wandel. Wobei unser Hörer Felix zu Beginn der Sendung gesagt hat, wäre doch eine Idee, den Einzelhandel, der von Online-Plattformen abgelöst wird, einfach sterben zu lassen. Dann entstünden nämlich zentrale Räume für Handwerk, für Begegnungen oder Kultur und die machen dann die Stadtgesellschaft lebendig. Steile These, die ich besprechen möchte mit dem Geschäftsführer des Instituts für Handelsforschung Köln. Das ist ein Marktforschungsinstitut, das entsprechende Studien für Kommunen und Länder und auch deutschlandweit durchführt. Schönen guten Morgen, Boris Hedde.
Schönen guten Morgen.
Adieu zur Boutique und zum Papierwarenladen. Hallo zur Galerie oder zum Nachbarschaftstreff. Ist das eine gute Idee?
Ich glaube, das ist insofern eine gute Idee, dass Vielfalt ein Schlüssel ist. Aber deshalb den kompletten Handel abzubauen, wäre, glaube ich, die falsche Entscheidung. Zumindest ist es so, dass wir, wenn wir die Menschen in der Innenstadt heute befragen, dass der weitaus größere Teil sagt, meine Motivation Nummer eins ist es, mit einem Bummel letztendlich das zu verknüpfen. Aber, und da hat der Zuhörer oder der Hörer auf jeden Fall einen wahren Hinweis gegeben, dass wir letztendlich einfach Themen auch verbinden müssen. Es geht nicht darum, den Einkauf per se abzulösen. Es geht, glaube ich, viel mehr zu überlegen, wie kann man den Einkauf mit anderen Themen, die auch genannt worden sind, verbinden. Ich glaube, die Besuche in der Innenstadt sind in allen Arten von Ortsgrößenklassen rückläufig. Und entsprechend wird es jetzt die Aufgabe sein, um die Attraktivität zu erhalten, diese rückläufigen Besuche der Innenstadt dann jeweils für sich aber mit größeren Mehrwerten aufzuladen. Und da kommen dann auch neue Themen rein, wie Kultur, Verweilzonen, wie Gastronomie etc. Und von daher, ich glaube, die Mischung macht's.
Die Mischung macht's und die Motivation ist nach wie vor, ich will bummeln gehen, ich will in der Stadt was kaufen. Dann jetzt Erlebnis aus meiner jüngeren Vergangenheit. Das Kind braucht Winterstiefel und ich fahre mit ihm in die Steglitzer Schlossstraße in der Annahme, dass es dort sicherlich so 40, 50 Paar Stiefel geben wird, die in Betracht kommen. Die Wahrheit ist aber, Outdoor-Laden, Schulen, die haben entweder nichts Entsprechendes für das Kind da oder gleich gar kein Angebot für Kinder. Offenbar gibt's in Steglitz keine. Eigentlich bin ich aber so eine, die Zeugs anprobieren will oder anfassen will, bevor sie es kauft und nicht noch irgendwie einen DHL-Boten durch die Stadt jagen. Musste ich aber in dem Fall und habe das auch zum Verkäufer gesagt. Hallo, ihr treibt mich in die Arme des Onlinehandels. Ich habe gedacht, lässt der Einzelhandel da nicht vielleicht auch Möglichkeiten liegen? Weil nochmal gebe ich mir das nicht.
Das kann ich gut nachvollziehen und diese Erfahrung sollte man auch nicht zu oft machen müssen als Kunde, sonst bleibt man natürlich dem Handel weg, keine Frage. Es wäre, glaube ich, vermessen zu erwarten, dass ein Händler alle Kategorien, wo er sich zu Hause oder im Laden zur Verfügung stellen könnte. Gleichwohl ist er aber vielleicht ein guter Anlaufpunkt, wo man Beratung bekommen kann, wo man auch ein Gefühl dafür kriegt, wie sich die Produkte anfühlen. Und dann, glaube ich, wird es eher darum gehen, dass auch der lokale Handel mit digitalen Möglichkeiten vielleicht partizipieren kann. Hier und da wird jetzt schon auch verprobt, vielleicht auch lokalen Handel mit zentralen Lagern so auszustatten, dass man auch innerhalb einer Stadt plötzlich nach einer örtlichen Beratung oder Begutachtung von Produkten diese Produkte in der dann entsprechend richtigen Größe und vielleicht auch Farbe vielleicht direkt nach Hause geschickt zu bekommen.
Aber das verstehe ich ja gar nicht. Dann würden wir da ein paar Schuhe anprobieren und uns dafür entscheiden, könnten die aber nicht vor Ort kaufen, sondern müssten wieder nach Hause fahren, das Tablet nehmen und die bestellen?
Nee, im Idealfall würden Sie nach Hause kommen, also in einer idealen Welt fahren Sie dann nach Hause und wenn Sie gerade nach Hause ankommen, kommt schon der Fahrer, der dieses Produkt, wo Sie es gekauft haben, schon im Geschäft, bringt Ihnen genau die Größe und die Art.
Aber ich will ja gar nicht die ganzen Fahrer, die bei uns irgendwie vorm Haus rumdüsen.
Ja, die Frage ist, die düsen ja, ob Sie sie jetzt online bestellen vom Tablet oder mit dem stationären Handel bestellen. Die Fahrer werden Sie sozusagen dann in jedem Fall haben. Da müssen wir logistisch natürlich auch andere Wege finden. Keiner will verstopfte Straßen, aber um Logistik kommen wir nicht herum. Und deshalb ist, glaube ich, auch eine Möglichkeit, wird auch vielfach verprobt, mit Lastenfahrrädern zu arbeiten und ähnliches. Das ist natürlich in Berlin vielleicht eine größere Herausforderung. Je nachdem, wie weit man von Steglitzer Zentrum wegwohnt, ist es noch machbar oder eben nicht. Aber in diese Richtung wird es auf jeden Fall zukünftig auch gehen. Wir werden eine Zulieferung auch der Händler vor Ort haben, in die Anwohnerschaft vor Ort und idealerweise mit nachhaltigen Logistikmethoden.
Okay, dann jetzt die 1-Million-Dollar-Frage. Wie kann eine Stadt mit Einzelhandel funktionieren, sodass ich als Kundin happy bin, die Händler und Händlerinnen davon leben können und es aber trotzdem Online-Shopping gibt?
Der Schlüssel heißt Emotionalisierung. Ich glaube, wenn Sie Produkte haben, wo Sie genau wissen, was Sie wollen, dann werden Sie sich mit hoher Wahrscheinlichkeit perspektivisch genau das Produkt zu einem attraktiven Preis im Internet suchen. Wenn Sie aber eine Inspiration wollen, wenn Sie aber Interaktion wollen, wenn Sie aber vielleicht auch involviert werden möchten mit Erlebnisthemen, dann sind Sie vielleicht auch bereit, in die Stadt zu gehen oder haben auch Lust, in die Stadt zu gehen, vielleicht sogar mit Freunden oder mit der Familie. Und da müsste das Angebot in der Gänze passen.
Aber Herr Hette, das ist not my Innenstadt, so dieses Inspiration- und Erlebnis-Dings. Ich möchte einfach ein paar Schuhe und dazu eine solide Beratung. Da hört mein Interesse schon auf.
Wenn es nur um den Konsum geht, den Sie einfach bedienen wollen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie entweder das online kaufen werden, das muss man einfach sagen. Wenn Sie vielleicht noch eine Beratung wollen, ist das vielleicht der Hebel, um in die Stadt zu kommen. Alternative B könnte auch sein, das versuchen auch immer mehr Händler, vielleicht auch digitale Beratung live zu machen. Aber die Frage ist, was ist die Motivation, in die Stadt zu kommen?
Also dann lassen Sie mich nochmal ketzerisch fragen. Dann bedeutet Innenstadt demnächst, ich kriege da dann nur noch fancy Handtasche und so Interieur-Accessoire-Klimbim und Nobelschokolade.
Das wäre schade, wenn es darauf begrenzt würde. Ich glaube, Sie bekommen in der Innenstadt idealerweise eine große Portion Vielfalt. Und wenn Sie Lust haben am Shoppen, dann gehen Sie in die Stadt. Wenn Sie sich versorgen wollen, gehen Sie ins Internet.
Sagt Boris Hette, der ist Geschäftsführer des Instituts für Handelsforschung Köln. Und ich habe mit ihm gesprochen über die Gegenwart und vor allen Dingen die Zukunft unserer Innenstädte. Besten Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Moin Moin und wir diskutieren hier, ob ein Leben ohne Online-Plattformen möglich, sinnvoll oder gar wünschenswert sei. Wir haben Sie das auch gefragt in der Umfrage auf radio1.de. Ist das für Sie ein Träumchen oder ein Albtraum, also ein Leben ohne diese Plattform? 30% derjenigen, die abgestimmt haben, meinen, das wäre ein Träumchen. 16% nur, muss ich sagen, halten das für einen Albtraum. Und nur zeitweise traumhaft würden das 54% sich vorstellen, also im Sinne von Digital Detox, ab und zu mal die Endgeräte weglegen, aber ansonsten gerne mit Plattformen. Ich muss sagen, natürlich, klar, bei mir schwingt da auch oft sowas Kulturkritisches mit, wenn ich drüber rede. Andererseits, wenn ich mir vorstelle, was ich eben tatsächlich alles konsumieren kann, also im Streaming, aber auch in Gesprächen mit Freundinnen und Freunden oder über Messenger oder, ey, ganz hausfrauliches Beispiel, der Chai-Ingwer-Kokoskuchen, den ich letztes Wochenende gebacken habe, den hätte ich bestimmt nicht gebacken, wenn mir nicht im Internet das Rezept dazu zugelaufen wäre. Also ich finde, da steckt doch eine Menge drin, dass ich nicht missen möchte. Sie können weiter abstimmen auf radio1.de oder aber hier anrufen 0331 70 99 111 und aus Ihrem Leben berichten. Online-Plattformen sind das Geschäftsmodell der digitalen Ökonomie. Amazon, Zalando, eBay, you name it, die machen dem Einzel- und Fachhandel das Leben schwer. Können wir überhaupt noch ohne diese Angebote auskommen, also ohne Tauschbörsen, Marktplätze und Streamingdienste online? Wir haben viel Expertise im Haus, nämlich Sie. Wir haben wie immer Sie gefragt, beispielsweise auf Facebook und Instagram. Und da sehen Sie schon, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Auch wir, auch Radio 1 ist plattformisiert. Und wie Sie da diskutieren, hat sich meine Kollegin Cora Knoblauch angeschaut. Morgen, Cora.
Hallo Katja.
Und sind denn die Radio 1 Nutzerinnen und Nutzer eher Online-Plattformen abhängig oder gehen die dann doch lieber in den kleinen Shop, in den Laden im Kiez?
Ich würde mal sagen, das gut formuliert es eigentlich Andreas Kleffel auf Facebook. Der nimmt sich nämlich das Beste aus beiden Welten. Er schreibt Beispiel Amazon, dort sich über Dinge informieren und dann im richtigen Laden mit oft verblüffend netten Personal einkaufen. Marvin Schäfer schreibt, ein Leben ohne Amazon ist möglich, aber sinnlos. Andreas Henning schreibt, also wenn mein Smartphone kaputt wäre, ich kein Internet, WLAN etc. hätte und auch keinen Strom mehr, ja dann wäre es wirklich denkbar, ohne diesen Firlefanz auszukommen. Immerhin für ihn sind diese Online-Plattformen Firlefanz, auf denen man zur Not auch verzichten kann. Robert Penzig schreibt, bei allem versuchen lokal einzukaufen, am besten beim Inhaber, Inhaberinnen geführten Einzelhandel. Das Geld bleibt am Ort, von dem werden dann Steuern bezahlt. Denn welche Steuern zahlen denn eigentlich Netflix, Amazon und Co.? Ja, also es gibt so eine gewisse Ernüchterung, habe ich das Gefühl. Vielleicht war es ja auch so eine Honeymoon-Phase, wo alle dann nur noch eingekauft haben online und der ein oder andere kehrt jetzt doch wieder zurück. Claudius Lipowski schreibt, es ginge wohl, aber ich will nicht. Vinted macht die Tochter, ich bleib bei eBay. Ich glaube, ich bin dann wahrscheinlich auch eher die eBay-Generation, weil ich kenne Vinted überhaupt nicht.
Okay, da sind wir schon zwei, Cora. Könnte am Alter liegen. Wir haben auf Instagram ja auch gefragt, was nutzt denn ihr häufiger? Also die analoge Stadt oder den Onlinehandel? Wie wird denn da geantwortet?
Tja, die Radio 1-HörerInnen und NutzerInnen sind da, sag ich mal, eher unangepasst oder eigenwillig. Also immerhin 56%, heute Morgen war das der Stand, sagen, ich gehe lieber analog ins Geschäft shoppen versus 44%, die eher die Dinge in den Warenkorb hineinklicken. Außerdem fragten wir dann auch noch, wäre für dich denn ein Leben ohne Online-Plattform überhaupt vorstellbar? Und da geht die Tendenz ganz klar Richtung ja, ist vorstellbar. Aber hier gibt es auch gerade ein bisschen Bewegung bei Insta. Also im Augenblick schalten sich da gerade offenbar auch die Klickwilligen ein.
Ja, wobei ich ja sagen muss, ich habe vorhin auch schon mal reingeguckt. Tatsächlich sagen ja viele unserer Hörerinnen und Hörer Einzelhandel und so weiter und das mit den Plattformen ist Mist. Und ich würde das auch unterschreiben, muss aber sagen, mein Leben sieht nicht immer ganz danach aus. Also wenn ich dann mal was suche im Einzelhandel und finde es nicht, dann gehe ich natürlich online. Und übrigens, Cora, noch ein kleines PS. Laurina ist ein paar Semester jünger als wir. Die Redakteurin hat mir gerade aufs Ohr gesagt, Vinted ist der Nachfolger von Kleiderkreisel.
Ah, okay, da war ich auch nie so richtig. Ich fand aber einen Aspekt noch interessant bei einem Hörer, der reagierte auf den einen Menschen, der da schrieb, so ja, ich gehe lieber lokal shoppen. Der sagt halt, ja, aber wenn ich dann lokal einkaufen gehe, sind die Sachen oft nicht mehr da oder müssen bestellt werden, dann kann ich es auch gleich online bestellen. Und das, muss ich sagen, beobachte ich auch bei mir, dass dieses Online-Shopping einen so ein bisschen ungeduldig macht. Also das frustriert total, in den Laden zu gehen, dann sagen die, ja, das muss ich erstmal bestellen. Das macht einen irgendwie so ein bisschen aggro, dabei ist es ja eigentlich normal, dass es vielleicht nicht sofort da ist, aber das Internet suggeriert einem, meine Schuhgröße muss sofort da sein.
Cora Knoblauch mit eigenen Shopping-Erlebnissen und mit dem, was Sie dazu beizutragen hatten via Social Media Hub. Vielen Dank, Cora, mach's gut.
Machst du auch besser bei Vinted.
Wir sprechen über das Leben mit oder neben Online-Plattformen und haben Sie gebeten, erzählen Sie uns mal, wie machen Sie das, wie bewegen Sie sich online oder lassen Sie das ganz bleiben? Und angerufen hat Lea.
Im Vergleich zu Facebook nutze ich sehr gerne Hayspace. Hiermit will ich Werbung dafür machen. Das ist viel besser, was die Privatsphäre angeht. Ich mag die Community lieber. Leider ist die halt noch etwas ruhig, weil kaum einer sie kennt. Und ansonsten, was gibt es für Alternativen zu WhatsApp? Okay, jetzt hat man immer mit Querdenken Telegram in Verbindung. Aber bevor ich überhaupt WhatsApp genutzt habe, habe ich Telegram benutzt. Es gibt Alternativen zu Instagram. Also brauche ich auch kein Instagram. Okay, Amazon nutze ich leider zu meiner Schande sehr viel. Aber dann muss ich unsere Bundesregierung kritisieren. Sie achten nicht genug darauf, was Kriminalität im Internet angeht, mit Betrügern und so weiter. Hätten sie mehr machen können und sie machen es an falscher Stelle.
Also einen alternativen Messenger könnte ich auch noch anbieten, nämlich Signal beispielsweise, wobei man sagen muss, die Server sind dann eben auch die, die Google, Amazon oder Microsoft gehören. Also will sagen, die Infrastruktur, die ist schon stark konzentriert. Das hat Philipp Stab kritisiert, der Soziologe, den wir hier im Laufe der Sendung gehört haben. Und Hörer Christoph, glaube ich, sieht es ähnlich.
Ich selber boykottiere konsequent Amazon. Ich finde es unmöglich, dass unser Staat nicht diese Aufgabe wahrnimmt. Früher war das mal selbstverständlich, dass Infrastruktur öffentlich verwaltet wird, also systemrelevante Infrastruktur wie zum Beispiel Energiewesen oder Post, Telekommunikation und so weiter. Jetzt wird es teilweise noch reguliert, aber dieser wesentliche Bereich, der wird überhaupt nicht reguliert. Also der Staat müsste eigentlich einen sicheren Marktplatz anbieten, wo jeder seine Waren anbieten kann und der auch für die Kunden und für die Händler Sicherungen hat, dass da kein Betrug betrieben wird.
Das sagt Christoph. Wir sprechen hier über systemrelevante Infrastruktur und da kann und darf sich der Staat nicht raushalten, wenn die allzu konzentriert ist. Und am Telefon habe ich jetzt Christian, Radio 1-Hörer. Und Christian, du arbeitest bei Wikimedia, ne?
Das ist richtig. Hallo Katja.
Moin Moin. Das heißt, du bist sozusagen bei dem, was von dem Internet, wie es am Anfang euphorisch gedacht wurde, noch übrig geblieben ist. So was Gemeinwohlorientiertes, nicht Kommerzielles. Aber da seid ihr in der Minderheit inzwischen, oder?
Ja, da sind wir zwar eine Minderheit, aber ich bin ja glücklicherweise nicht einer der wenigen, die übrig geblieben sind, weil es ja Tausende gibt und Abertausende in Deutschland mit die Wikipedia editieren. Insofern glaube ich, wir sind gar nicht so wenige.
Nee, ich meine im Vergleich zu der Machtkonzentration und der Marktkonzentration, die andere Plattformen entwickelt haben.
Klar, das ist absolut so. Ne? Also wir dachten mal, das wird ein großes, freies Internet. Das wird mal so wie große Plätze, öffentliche Parks. Und heute latscht man von einer Mall in die nächste und dann kann man auch überlegen, ob man links in ein chinesisches Gefängnis abbiegt. Das ist ja auch noch die Variante, so Überwachungsplattform. Und ich würde mir halt eher so ein Internet wünschen, das so ist, wie man sich die Stadt wünscht, ne? Mit öffentlichen Parks. Und deswegen finde ich auch das, was da Christoph eben gesagt hat, richtig. Ich weiß nicht, ob der Staat das anbieten muss, aber auf jeden Fall wäre es schön, wenn wir mehr ein Internet hätten, was nicht nur ums Kommerzielle geht.
Wie kommen wir da hin?
Naja, eine Idee, die es immer wieder gibt, das ist so eine ganz alte deutsche Idee, Genossenschaften. Die Genossenschaftsidee, die hat man mal gemacht, um Wohnungen zu bauen, aber die kann man auch sonst machen. Und man fragt sich ja, warum alle Restaurants in Berlin das Geld an irgendwelche Startups abdrücken, warum nicht eine Genossenschaft machen. Also ich würde mein Essen auch bei einer Genossenschaft bestellen. Bei Taxifahrern ist das ebenso. Da gibt es halt dann immer noch welche, die zwischendurch Profit machen. Ich meine, als die Lebensmittelläden in Deutschland mal erfunden wurden, dann sich die Lebensmittelhändler damals auch zu einer Genossenschaft zusammengeschlossen. Und ich könnte mir vorstellen, das wäre ein Modell, das kann auch im Internet jetzt funktionieren. Und wenn man da jetzt eine vernünftige Start-up-Förderung macht, im Wirtschaftsministerium für so Internetgenossenschaften, finde ich das super.
Also diese Idee, du sagst es ja, die ist ja steinalt. Also Reifeisen kommt zum Beispiel genau daher. Und ich kenne es auch noch von Winzereigenossenschaften, die also Infrastruktur und Vermarktung, Vertrieb und so gemeinschaftlich betreiben. Und es kommt ja jetzt auch so ein bisschen wieder, würde ich sagen, wenn es ums Wohnen geht. Ne? Also da gibt es diverse genossenschaftliche Ansätze. Gibt es denn jetzt mal vielleicht die Wikimedia, die ja jetzt auch nicht exakt eine Genossenschaft ist, die mal ausgenommen, gibt es sowas online?
Bisher noch nicht so groß, nur sehr klein. In Amerika gibt es ein Beispiel, da haben sich Taxifahrer in einer Stadt zusammengeschlossen, die keine Lust mehr hatten, für Uber zu arbeiten. Aber im Großen und Ganzen hat das noch nicht so richtig Schwung aufgenommen, obwohl das politisch schon lange diskutiert wird. Aber es muss auch jemand haben, der es dann natürlich anschiebt und was natürlich immer sehr hilft, ist, wenn es dann auch gute Fördermittel gibt. Ne? Und genau wie das auch eben gesagt wurde, ne? Amazon ist ein Marktplatz. Warum muss dieser Marktplatz von einem rein privaten Anbieter, könnte man das nicht auch klüger machen, ne? Dass sich irgendwie Händler und Händlerinnen so zusammenschließen und selber einen Marktplatz machen? Und ich glaube, da muss man einfach nur ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, wie man das so attraktiv gestalten kann, dass Leute das dann machen. Und dann werden die halt, muss halt nicht nochmal ein extra Geld von dem an irgendwelche, die sich was ausgedacht haben, sondern das bleibt dann bei den Leuten, die Dinge verkaufen.
Christian, vielen Dank für deinen Hirnschmalz heute Vormittag. Mach's gut.
Prima.
Tschüss, danke für deinen Anruf.
Bitte sehr, tschüss.
Wir diskutieren heute mit Ihnen, wie Sie leben mit oder ohne oder zwischen Online-Plattformen und gucken uns da insbesondere das Thema Handel an. Das ist ja virulent jetzt in der Vorweihnachtszeit. Alle suchen noch irgendwas für die Lieben. Wo wird denn das gekauft? Eher online oder eher im stationären Handel? Angerufen hat Gilbert.
Ich bestelle recht viel im Internet mittlerweile, habe mich da lange versucht gegen zu wehren, habe aber oft die Erfahrung gemacht, dass ich oft mehr Erfahrung mitbringen muss als der Verkäufer, der mich eigentlich beraten soll. Da wurde dann oft argumentiert, naja, du wirst ja auch beraten, deswegen geh doch lieber in den Einzelhandel. So kleine Sachen sind, vielleicht mal einen Tintenkiller, einen Füller, Hefte, sowas irgendwie zu kaufen. Das mache ich durchaus gerne im Einzelhandel. Sobald aber Fachwissen gefragt ist, muss ich mich vorher oftmals selber belesen und dann kann ich das Ding auch im Internet bestellen. Denn dann bringt es mir keinen Vorteil.
Ja, die Expertise wird dann mitunter ausgelagert, also musste ich erst selbst schlau machen, das beklagt Gilbert. Und Wolfgang hat auch angerufen.
Ich habe in einer Straße gelebt in Charlottenburg, die war ungefähr 500 Meter lang. Die war voll mit Einzelhandelsgeschäften am Stuttgarter Platz. In diesen Dingern haben Begegnungen stattgefunden. Ich wurde freundlich bedient und es waren überall Fachkräfte, die wussten, was sie machen. Ich habe das wirklich geliebt.
Genau, die gegenläufige Meinung, zumindest in der Vergangenheit, sagt Wolfgang, war es am Stutti so, dass man da sehr gut beraten wurde und persönlich begrüßt. Wie sieht's bei Ihnen aus? 0331 70 99 111. Sie können weiter anrufen. In der letzten Zeit hat uns zunehmend geärgert, dass nicht nur Kleidung, Bücher, Schuhe oder Möbel im Internet bestellt werden, sondern auch immer mehr Produkte des täglichen Bedarfs, wie etwa Lebensmittel. Das schreiben die Kiezhelden auf ihrer Seite. Die Kiezhelden wollen dem lokalen Einzelhandel Einzelhandel in Berlin helfen, auch online präsent zu sein. Und wie das funktioniert, bespreche ich mit Ann-Kathrin Gräfe von Dot Berlin, die die Kiezhelden ins Leben gerufen hat. Tag, Frau Gräfe.
Hallo.
Was bringt denn mir das? Also auf kiezhelden.berlin, da sehe ich, wo in Berlin eine Pizzeria ist, ein Supermarkt oder ein Juwelier. Aber in meinem Kiez kenne ich mich ja selbst aus und in einem Fremden kann ich über Google Maps nachgucken.
Tatsächlich haben wir die Erfahrung gemacht, dass Menschen sich gar nicht mal so gut in ihrem Kiez auskennen. Wir kriegen ganz oft die Rückmeldung, dass Leute, die unsere Webseite besuchen, überrascht sind, was es doch für Läden gibt in der Nähe und ja, dass sie gar nicht mal so wissen, was ihr eigener Kiez alles zu bieten hat.
Das heißt, Sie wenden sich an die Menschen vor Ort, gar nicht für die, die ortsfremd sind.
Tatsächlich soll es eher für die Berlinerinnen und Berliner sein, genau.
Jetzt hat uns vorhin eine Hörerin angerufen, die hat ein Café am Helmholtzplatz und die hat mir das geschildert, was ich da auch kürzlich gesehen habe, nämlich einige geschlossene Ladengeschäfte und geschlossene Cafés. Also die Pandemie bedeutet schon für viele Gastronomen oder auch Händler, sucht ihr einen neuen Job oder erleben Sie was anderes?
Wir erleben das eigentlich ganz genauso, beziehungsweise es ist total gemischt. Den direktesten Kontakt haben wir zu Leuten im Akazienkiez, weil wir da selber sitzen. Und da ist es so, dass es Läden gibt, die einigermaßen leidlich durch die Krise kommen, die auch nach den Lockdowns ganz normal wieder aufmachen konnten. Aber es gibt auch Läden, die entweder gar nicht mehr aufgemacht haben, es auch gar nicht mehr konnten, weil es zum Beispiel kein Personal mehr gab auf einmal. Und es gab auch ganz viele, die die Zeit genutzt haben, um ja, sich zu überlegen, wie sie jetzt anders wieder aufmachen können oder wie sie Ideen entwickeln können, trotz Schließzeiten weiter präsent sein zu können.
Gibt es da sowas wie so ein Gelingt-mit-Sicherheit-Rezept, wie man diese Krise überlebt und sich anders neu aufstellt?
Ich glaube nicht. Also was wir erlebt haben, ist, dass ganz viele tatsächlich digitaler geworden sind, dass sie dann einen Online-Shop aufgesetzt haben, wenn sie vorher noch keinen hatten, dass sie ihre Auftritte in den Social-Media-Profilen überarbeitet haben, dass sie online genutzt haben, um Neuigkeiten zu verbreiten und das vorher noch nicht so dolle gemacht hatten.
Gibt es auch Leute, für die, also Einzelhandel, Einzelhändlerinnen und Händler, für die die Krise eine Chance war, aus der sie besser rausgekommen sind als reingegangen?
Ja, in Einzelfällen haben wir das auch erlebt. Ich glaube, das hat jeden ganz individuell betroffen. Also für manche war das total schlimm und manche haben erlebt, dass ihr Produkt sich super gut eignet, um sich die Zeit zu Hause zu vertreiben zum Beispiel und die dann ja sogar mehr Umsatz gemacht haben als vorher.
Also bei uns in der Nähe ist eine fabelhafte Pizzeria, wo wir dann jetzt eben so diese To-Go-Kundschaft geworden sind. Und das ist, glaube ich, so ein Zwei-Mann-Betrieb. Und die haben gesagt, für sie läuft's Bombe. Sie haben besseren Umsatz als vorher. Der Laden war eh klein. Also da zu sitzen und zu essen, konnte man sich ohnehin nicht drauf verlassen, dass man Platz bekommt. Also das ist so ein klassisches Produkt, was To-Go super funktioniert. Was könnte das denn noch sein? Also wo hat's denn sozusagen eine Entwicklung zum Guten gegeben?
Das, was Sie gesagt haben, ist hauptsächlich das, was wir auch erlebt haben. Es gab Läden, die dann zum Beispiel so Frühstücksboxen angeboten haben, die dann so ein ganz tolles, reichhaltiges Frühstück in so einer Pappbox zusammengepackt haben. Und damit war der triste Alltag in Corona dann so ein bisschen schöner. Aber auch Leute, die Spiele angeboten haben oder Bücher eben, also Sachen, die man halt machen kann, um sich die Zeit zu Hause zu vertreiben. Da hatten wir die Rückmeldung, dass das für Sie auch positive Seiten hatte.
Jetzt hat uns vorhin Boris Hette vom Institut für Handelsforschung gesagt, nackter, langweiliger Konsum, der wird immer mehr online-basiert stattfinden. Wer aber vor Ort im Ladengeschäft überleben will, der muss mir als Kundin Event bieten. Klingt total grauselig in meinen Ohren. Oder sehen die Ladenbesitzer und Besitzerinnen das auch so?
Also ich denke, dass sie zumindest Wert auf die Vorteile legen, die die Offline-Handel ja nun mal bietet. Also dass man das Produkt anfassen kann, anprobieren kann, nicht nur ein Foto davon sieht, dass man sich auf Empfehlungen der Verkäufer verlassen kann. Das bietet Onlinehandel ja nicht. Und das sehen die Händler schon durchaus als Merkmal, dass ein Vorteil für sie ist.
Erzählt uns Ann-Kathrin Gräfe von Dot Berlin. Und die haben die Plattform, ja, es ist eine, Kiezhelden aus der Taufe gehoben. Besten Dank für das Gespräch. Schönen Tag für Sie.
Danke auch.
Ich habe ja hier vorhin aus dem Nähkästchen geplaudert, also aus der Weberschen Backstube und dass ich mich schon freue, wenn ich online das ein oder andere Rezept finde, auf das ich selber nicht kommen würde und das hat den Hörer Frank auf den Plan gerufen, unter anderem.
Ich habe online noch nichts bestellt, solange wie ich lebe. Ich kaufe meine Kartoffeln in der Nachbarschaft, fahre momentan Fahrrad, weil die mir meinen Führerschein abgenommen haben. Und frage meine Nachbarin nach dem Waffelrezept mit Mascarpone und mit Butter. Ja? Dafür brauche ich kein Internet.
Also statt Siri fragt Frank die Nachbarin und die spuckt dann das Waffelrezept aus. Auch super. Besten Dank auch für den Anruf. Sie können sich auch weiterhin melden. 0331 70 99 111. Dass Deutschland bei der Digitalisierung nicht so irre weit vorne ist, das wissen wir. Philipp Stab, Soziologe an der HU in Berlin, hat das hier im Programm weiter ausgeführt. Und dabei schaut er auch nach China und in die Vereinigten Staaten von Amerika.
Also es gibt diese zwei großen Zentren, aus denen die meisten Plattformanbieter kommen, die USA und China. Für Deutschland und auch Europa sind die USA wesentlich wichtiger als Herkunftsort der hier dominanten Plattform. Es gibt in der zweiten Reihe, also bei so kleineren Plattformen, durchaus auch immer lokale Wettbewerber, also irgendwelche E-Commerce-Plattformen, die sich zum Beispiel auf Kleidung spezialisieren aus Deutschland oder auch in anderen Weltregionen, aus anderen Regionen. Aber insbesondere eben diese Infrastrukturplattformen, also zum Beispiel Google in dem Sinne, dass es mit Android eins der zwei existierenden Betriebssysteme für das kommerzielle Internet oder für das mobile Internet stellt, davon gibt es aus Europa gar nichts. Und das ist etwa was, was jetzt in der politischen Diskussion ja tatsächlich auch als ein Verlust von digitaler Souveränität diskutiert wird.
Will sagen, Europa hängt hinterher. Die USA und China sind die Länder der digitalen Infrastruktur und Online-Plattform. Wir haben bei unseren Korrespondenten in Ost und West nachgefragt, wie sieht es denn konkret bei euch aus? Geantwortet hat Markus Schuler aus den USA.
Wie kein anderes Land der Welt haben die USA eine Amazonisierung erlebt. Das ist die hässliche Seite des Megakonzerns. Er ist nach der Supermarktkette Walmart der zweitgrößte Arbeitgeber des Landes. Mehr als 1,3 Millionen Menschen arbeiten für ihn. Das Land ist mittlerweile überzogen mit einem dichten Netz aus Fulfillment-Centern, Warenlagern, in denen Arbeiterinnen oder Arbeiter für umgerechnet 12 Euro die Stunde schuften, um die Online-Bestellungen abzuwickeln. Gut ein Drittel der Lagerarbeiter beziehen zusätzlich staatliche Lebensmittelgutscheine, die sie häufig bei ihrem Arbeitgeber einlösen. Amazon macht also Doppelkasse. Viele Innenstädte in den USA sind verwaist, ganze Ladenzeilen stehen leer, weil Amazon die Händler und Arbeitsplätze mit seinen Niedrigpreisen über die Jahre verdrängt hat. Um Arbeitsplätze zu erhalten, haben viele Kommunen dem Online-Händler auf Jahre Steuernachlässe gewährt und damit ihre Region im Grunde weiter geschwächt. Der Wohlstand in den USA konzentriert sich mittlerweile auf einige wenige Städte an Ost- und Westküste, wo Konzerne wie Amazon ihre Hauptsitze haben. Dem Rest des Landes geht es dafür jedes Jahr schlechter.
Eine bittere Bilanz, die Markus Schuler da für die USA zieht und hoffentlich keinen Blick in unsere Zukunft. Hören wir, was Astrid Freieisen zu berichten hat aus China.
In China geht schon lange nichts mehr ohne Online-Plattformen. Egal, ob man im Büro Mittagessen bestellt, Klamotten kauft oder aber Geschenke für chinesisch Neujahr. Das alles passiert zunehmend per Mausklick und Handy. Fast ein Viertel des chinesischen Einzelhandels lief 2020 digital und der Anteil steigt seit vielen Jahren. Für 2021 schätzen Ökonomen, dass Waren im Wert von 1,8 Billionen Euro in China über Online-Plattformen verkauft werden. Einige von ihnen, vor allem Alibaba, sind längst größer als US-Konzerne wie Amazon. Der chinesische Singles Day bringt jedes Jahr um ein Vielfaches mehr Umsatz als der vergleichbare Black Friday ein paar Wochen später. Für so ziemlich alles, für das wir im Westen amerikanische Plattformen nutzen, gibt es ein chinesisches Spiegelbild. Statt Uber nutzen Chinesen Didi und statt Lieferando nutzen sie Meituan. 600 Millionen Kunden hat Meituan derzeit. Meist bieten die chinesischen Plattformen ihren Kunden noch mehr Funktionen als die im Westen. Meituan etwa ist auch Online-Reisebüro. Dementsprechend schwer haben es Läden, vor allem in den großen Städten. Sie versuchen sich neu zu erfinden, und zwar mit Erlebniseinkauf. Und weil in China sogar beim Autokauf der Trend zu online geht, bieten hippe E-Auto-Startups Zusatzservice und Entertainment in eigenen Häusern. Das gerne in prominentester Lage.
Krass, Autokauf online in China, das berichtet uns Astrid Freieisen, geht ja durchaus in Richtung Eventisierung und Erlebniseinkauf. Das hat uns ja der Marktforschungsexperte Boris Hedde hier im Programm geschildert, dass das auch die Zukunft in unserem Einzelhandel sei. Ich möchte gleich mit Ihnen sprechen. 0331 70 99 111. Wie sehen Sie die Zukunft und Gegenwart des Einzelhandels? 0331 70 99 111. 0331 111. Wir diskutieren heute, was uns Online-Plattformen insbesondere im Einzelhandel bringen oder nehmen. Und Elisabeth hat angerufen und dies dargelassen.
Zieh mich mal auf den Online-Handel. Ich halte es da mit Vivian Westwood, wähle gründlich, kaufe wenig, nutze es lange. Wenn ich mir angucke, wie unsere Höfe vermüllt sind, seit der Online-Handel so boomt, dann frage ich mich schon, was ist der Menschheit halt wichtig, ne? Und frage auch immer, muss man seine innere Leere füllen mit Konsum oder kauft man einfach Dinge, weil man sie braucht? Und dazwischen entscheidet sich, glaube ich, ganz viel.
Meint Elisabeth. Steffi hat auch angerufen. Die kommt eigentlich aus Berlin, lebt aber jetzt in Essen.
Ich lebe hier in Essen in einem schönen Stadtteil, Rüttenscheid. Hier muss man sagen, gibt es eine sehr gut funktionierende Infrastruktur. Hier gibt es sehr viele schöne kleine Läden, inhabergeführte. Hier brummt auch das Geschäft, anders als in der Innenstadt. Die Essener Innenstadt ist ja mal als die Einkaufsstadt berühmt geworden. Das trifft also heute nicht mehr zu. Da gibt es sehr viel Leerstand. Und dann komme ich halt zum Onlinehandel. Wir sind überzeugte Offline-Shopper, mein Mann und ich, absolut. Und weil ich erstens das sehr schätze, in diesem Stadtteil zu leben, wo ich alles zu Fuß kaufen kann, was ich so brauche. Klamotten, Schuhe, es gibt alles. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass es hier Leute gibt, die sich trotzdem nie in dieser Straße blicken lassen oder in diesem Viertel, sondern sich alles schicken lassen. Und das verstehe ich dann nicht.
Berichtet die Offline-Shopperin Steffi. Und am Telefon habe ich jetzt unsere Hörerin Kerstin. Hallo Kerstin.
Ja, hallo.
Und ich weiß, dass du einen Spielzeugladen hast in Strausberg.
Genau.
Das finde ich total spannend, weil tatsächlich, das passt ja natürlich wie Faust auf Auge in der Weihnachtszeit. Und ich weiß nicht, wie das bei deinen Kundinnen und Kunden ist, aber wir kriegen sehr genau diktiert, welches Playmo-Set es denn sein soll. Und das kann natürlich kein Mensch, der nicht irgendwie eine mehrere Quadratmeter große Lagerhalle im Rücken hat, bevorraten, oder?
Ja, wir sind ein etwas anderer Spielzeugladen. Wir führen jetzt kein Playmobil und kein Lego, sondern wir haben mehr Holzspielzeug und mehr hochwertiges Spielzeug. Und da sind die Kunden nicht ganz so festgelegt. Die kommen, sind etwas offener, wenn sie zu uns kommen. Und dieses Problem haben wir nicht ganz so, aber ich kenne das natürlich.
Und also dieses Holzspielzeug, richtet sich das dann an Kinder, die eher jünger sind, also junges Grundschulalter und Kita-Kinder? Oder würdest du sagen, bei dir findet man auch was für 14-Jährige? Auch das kannst du im Einzelhandel gewährleisten.
Nee, das kann ich mit meinem Geschäft nicht. Also das ist schon ganz klar. Mein Sortiment richtet sich schon aufgrund der Quadratmeterzahl von ungefähr 90 Quadratmetern Verkaufsfläche an die Altersgruppe 0 bis 10 immerhin. Mhm. Und das decken wir schon ab, aber dann darüber hinaus nicht mehr, weil es eben dann schwierig wird ohne Lego und Playmobil beispielsweise. Ne?
Wenn ich das jetzt mal versuche zu abstrahieren, heißt das, dein Tipp für Einzelhändlerinnen und Einzelhändler wäre, spezialisiert euch, also sucht euch eine spitze Nische, in der ihr dann viel anbieten könnt?
Ja, ich denke, da geht es ja immer um das Thema Sortimentsbreite und Sortimentstiefe. Das sprechen wir jetzt hier an. Mhm. Und die großen Märkte bieten natürlich eher eine Sortimentsbreite an. Bei uns geht es tatsächlich mehr um die Sortimentstiefe, dass man eben guckt, wir haben eben beispielsweise Puzzle oder Holzspielzeug, da bieten wir sehr viel mehr an als jetzt vielleicht im Großmarkt Toys R Us oder Spielemax oder so.
Mhm. Ja? Das heißt, du würdest sagen, du bist gut durch die vergangenen Monate gekommen, dann auch noch mit Pandemie und den entsprechenden Einschränkungen?
Ja, das sind wir definitiv. Wir haben natürlich auch, ich habe nicht mal einen Online-Shop, aber wir haben in der Zeit der Schließung haben wir mit Bestellen und Abholen gearbeitet. Es war natürlich deutlich weniger Umsatz, aber ich denke, dass insgesamt dieses Verhalten dem Laden sehr geholfen hat, weil danach viele Kunden kamen, also deutlich mehr als vorher, ne? Mhm. Gesagt haben, wir kaufen lieber lokal, weil das Thema durch die Pandemie doch sehr in der breiten Bevölkerungsschicht angekommen ist, mehr als es vorher war. Und wir haben eben das Phänomen, dass immer öfter Leute kommen, auch junge Leute, die sagen, die möchten nicht im Internet bestellen, sondern die würden es lieber bei uns kaufen, auch wenn wir es nicht vorrätig haben, ob wir es denn für sie bestellen könnten.
Und das ginge auch. Also ich könnte mit diesen komischen Angaben, Playmo, Nummer, Dings und Bums zu dir kommen und du würdest das bestellen?
Na, Playmo jetzt nicht, weil bei Playmo sind wir nicht gelistet praktisch.
Ah,
ne?
Okay, da muss man nochmal durch so ein Nadelöhr. Mhm.
Ja, es geht jetzt um das Sortiment, was wir eben beispielsweise Holzspielzeug, solche Geschichten, ne? Spieler, wir haben ja bestimmte Firmen, wir sind auch im Großmarkt natürlich angeschlossen, Babyzubehör, also kleine Sachen, Geschirr, Rucksäcke, was alles so, Tonibox haben wir natürlich auch, ne? Diese Geschichten, die können wir gut bestellen.
Kerstin, vielen Dank auch für deinen Bericht. Dann wünsche ich noch erfreuliche Umsätze in den nächsten Wochen vor Weihnachten. Mach's gut.
Ja, danke.
Tschüss.
Danke, ihr auch. Tschüss.
Wir haben gesprochen in dieser Sendung seit 10 Uhr über die Macht der Online-Plattformen. Sie alle sind da Expertinnen und Experten, da sie die nutzen oder aber eben auch nicht. Und bei uns gemeldet hat sich Christian, der ist ein Verfechter der frei zugänglichen Wissensplattform Wikipedia und arbeitet selbst für die Wikimedia.
Also wir dachten mal, das wird ein großes freies Internet. Das wird mal so wie große Plätze, öffentliche Parks. Und heute latscht man von einer Mall in die nächste und dann kann man auch überlegen, ob man links in ein chinesisches Gefängnis abbiegt, das ist ja auch noch die Variante, so Überwachungsplattform. Und ich würde mir halt eher so ein Internet wünschen, das so ist, wie man sich die Stadt wünscht, ne, mit öffentlichen Parks. Und deswegen finde ich auch das, was da Christoph eben gesagt hat, richtig. Ich weiß nicht, ob der Staat das anbieten muss, aber auf jeden Fall wäre es schön, wenn wir mehr ein Internet hätten, wo es nicht nur ums Kommerzielle geht.
Das wünscht sich Christian und so ähnlich hat das auch der Stadtökonom Felix formuliert für die gebaute Stadt, vor allem nach der jetzigen Zeit der Pandemie. Hier Felix.
Die Stadt nach Corona wird sich schon verändern. Wir haben ja alle gemerkt, dass den Menschen doch ein sehr, sehr starkes Bedürfnis nach Begegnungen innewohnt. Das haben wir jetzt alle gemerkt, wo wir so viel Zeit zu Hause sitzen. Und wir haben alle gemerkt, wie wichtig eigentlich diese Begegnungsräume sind. Das können Parks sein, das können Fußgängerzonen sein, das kann aber auch einfach eine Bank sein, die irgendwo steht. Und dieser öffentliche Raum ist durch Corona nochmal ganz neu in den Fokus getreten. Und ich gehe davon aus, dass in Zukunft sich die Städte da auch wieder stärker hinorientieren werden.
Ganz interessant finde ich diese Analogie. Also Christian spricht von dem Netz als Stadt mit Räumen, die nicht dem Kommerz dienen. Und Felix spricht von der Stadt als Stadt, wo es Räume gibt, die nicht nur dem Kommerz dienen. Interessant. Jedenfalls Felix These, dass die Stadt aber auch ohne stationären Handel vielleicht funktionieren könnte. Das haben viele von Ihnen auch ganz anders gesehen. Janine zum Beispiel hat angerufen und die hat betont, wie wichtig sie die lokalen Städte für die Stadt findet. Sie selbst betreibt eine Rösterei und ein Café in Prenzlauer Berg.
Und in diesen 12 Jahren, wo wir jetzt den Laden haben, hat sich die Straße total verändert. Kleine Geschäfte sind rausgegangen, es sind jetzt irgendwie überall Coworking Spaces und Büros drin. Und ich finde es total schade. Und ich glaube nicht, dass irgendwie Kultur oder irgendwelche Sozialeinrichtungen da rein können. Es sei denn, die haben so viel Geld im Rücken, dass es irgendwie wieder Vereine sind, weil die Mieten werden nicht runtergehen. Und ich glaube, dass eine Stadt schon durch diese kleinen Krauter, sage ich jetzt mal, durch kleine Geschäfte, Leute, die einfach den Mut haben, sich selbstständig zu machen und ihr Geld zusammenkratzen und einfach eine kleine Manufaktur aufmachen. Und das macht eine Stadt bunt und lebenswert.
Da ist dann auch nochmal das Thema Ladenmieten angesprochen. Also wer kann überhaupt in diese Ladenlokale einziehen ohne ordentlich Geld im Rücken? So, und am Ende komme ich zumindest für mich zu dem Schluss, ganz ohne Plattform geht's nicht. Dafür sind sie mittlerweile zu wichtig. Selbst wenn ich mich entschlösse, sie nicht zu nutzen, sie sind kritische Infrastruktur, also sowas wie Stromversorgung oder Abwasser- und Wasserversorgung, Verkehrswege. Und viele von ihnen haben auch gesagt, also wie diese Plattformen organisiert sein müssen, wie wir mit ihnen umgehen, da muss ich noch einiges tun, da ist Platz für Regulierung.
Früher war das mal selbstverständlich, dass Infrastruktur öffentlich verwaltet wird, also systemrelevante Infrastruktur wie zum Beispiel Energiewesen oder Post, Telekommunikation und so weiter. Also der Staat müsste eigentlich einen sicheren Marktplatz anbieten, wo jeder seine Waren anbieten kann.
Amazon nutze ich leider zu meiner Schande sehr viel. Aber da muss ich unsere Bundesregierung kritisieren. Sie achten nicht genug darauf, was Kriminalität im Internet angeht, mit Betrügern und so weiter. Hätten sie mehr machen können und sie machen es an falscher Stelle.
Ich bestelle recht viel im Internet mittlerweile, habe mich da lange versucht gegen zu wehren, habe aber oft die Erfahrung gemacht, dass ich oft mehr Erfahrung mitbringen muss, als der Verkäufer, der mich eigentlich beraten soll.
Und zu guter Letzt will ich Ihnen auch die Auflösung unserer Umfrage nicht schuldig bleiben. Auf radio1.de haben wir Sie gefragt, wo kaufen Sie denn Ihre Geschenke? 7% derjenigen, die abgestimmt haben, sagen online, 11% sagen stationär, 41%, da würde ich mich auch dazu zählen, sagen teils, teils und nochmal 41% sagen, ich kaufe gar keine. Das ist so die Option unseres CVDs. Da gibt es offenbar keine Geschenke unterm Weihnachtsbaum. Vielen Dank für Ihre Beteiligung. War für mich total interessant und hat viel Spaß gemacht. Merci. Ein Ausguck auf die nächste Sendung fehlt noch, also die heute in einer Woche. Und da widmen wir uns dem Thema Weihnachten, die Feiertage am Ende des Jahres. Ist ja eigentlich die Zeit der Zusammenkunft, aber jetzt marodiert Omikron durch die Lande. Und der neue Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP hat schon vergangene Woche an uns alle appelliert, Weihnachten im kleinen Kreis zu Hause zu verbringen und keine größeren Reisen durchs Land zu planen. Der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD dagegen, der gibt sich optimistischer und hofft, dass sich die Infektionszahlen bis vor Weihnachten so weit drücken lassen, dass man den Menschen das Reisen zur Weihnacht vielleicht doch noch empfehlen könnte. Tatsächlich, das besagt der aktuelle Deutschlandtrend, wollen 70% der Menschen ihre Kontakte zu Weihnachten einschränken. Allerdings vergleicht man das mit 2020, ist die Bereitschaft geschrumpft. Da waren es noch 83%, die gesagt haben, wir bleiben am Platze. Ja, was denn jetzt tun? Also fahren oder nicht fahren, Freundeskreis und Verwandte treffen und wenn ja, wie viele oder lieber doch nicht. Und neben diesem Dilemma quetscht sich dann noch ein anderer Elefant durch die Tür, so sie vielleicht doch reisen wollen. Die familiäre Corona-Diskussion. Will man ernsthaft zum x-ten Mal diskutieren, ob es sinnvoll ist, sich impfen zu lassen? Tja, wir wollen von Ihnen wissen, wie gehen Sie um mit Streits um Corona-Maßnahmen unterm Weihnachtsbaum? Weichen Sie da aus? Gehen Sie in die Konfrontation? Oder bleiben Sie vielleicht lieber gleich ganz zu Hause und bewegen sich nicht vom Fleck? Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen, vielleicht ja auch auf Ihre Tipps am kommenden Freitag in die Weber von 10 bis 13 Uhr auf Radio 1. Sie können auch jetzt schon anrufen und Ihre Erlebnisse, Erfahrungen und Tipps dalassen unter 0331 70 99 555.